Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für die heutige Ausgabe habe ich mit dem Tech-Experten und Podcaster Philipp Klöckner gesprochen. Philipp, der bei uns schon ein paar Mal zu Gast war, verfolgt die Tech-Welt als Business Angel und Aktieninvestor genau. Er analysiert diese außerdem zweimal pro Woche in seinem Doppelgänger-Podcast. Ich habe mit Philipp über seine Skepsis zum Fintech-Markt gesprochen und warum er glaubt, dass die Krise bei Klarna gerade erst begonnen hat. Hallo Philipp, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kaspar, freue mich sehr, wieder da zu sein.
Philipp, wir haben uns ja noch nicht vor allzu langer Zeit gesehen, nämlich Mitte Mai bei der Finance Forward Konferenz warst du netterweise ja auch Experte bei uns auf der Bühne. Jetzt würde mich so im Rückblick mal interessieren, wer hat dich da überzeugt, in wen würdest du da investieren und wen würdest du vielleicht auch shorten im Rückblick?
Ich fand den Revolut-Gründer eigentlich ganz überzeugend. Die Frage ist wirklich auf der aktuellen Bewertung danach.
Aber die kommt jetzt vielleicht runter bald.
Ne? Genau, also auf der aktuellen Bewertung würde ich in keins der, also ich habe ja nur begrenzt viele auf der Bühne gesehen, aber dann die großen Neobanken und Krypto-Plattformen, da würde ich auf der jetzigen Bewertung, glaube ich, nicht investieren. Shorten würde ich am ehesten N26 tatsächlich, ja.
Okay.
Nee, nicht patriotisch, aber es ist leider die Wahrheit.
Ja. Okay. Was überzeugt dich da stärker bei Revolut als bei N26?
Vielleicht ist vielleicht Riesenbias, weil ich selber Revolut nutze. Und von den N26, ich glaube, insgesamt ist die Industrie nicht super innovativ. Das wurde ja auch mehrmals thematisiert eigentlich. Ne? Einmal von Kara Swisher, aber auch von den anderen Experten auf der Bühne. Mir fehlt da so ein bisschen der nächste Innovationsschritt und ich habe das Gefühl, die Innovationsgeschwindigkeit ist bei Revolut ein bisschen höher, was neue Produkte angeht, auch sich neuen TAM erschließen und so weiter. Während bei N26 das eher so auf internationale Expansion lange fokussiert war und der Move zu Trading und Krypto eigentlich zu spät kam, obwohl es im Nachhinein ist mal alles offensichtlich, ne? Aber jetzt ex post sieht so aus, als wäre das der schlauere Weg gewesen wahrscheinlich.
Ja, da in der Produktinnovation ist ja eigentlich die Kryptobranche fast sehr viel innovativer. Mhm. Also wenn man sich FTX anguckt, die jetzt ja zum Beispiel so verschiedene Modelle gerade ausprobieren, wie man Märkte verändern kann, da sind die ja, glaube ich, sehr viel innovativer.
Da würde ich auch zumindest nicht dagegen wetten. Also ich würde jetzt nicht die Krypto als Ganzes indiziert shorten und auch nicht, also ein paar Eins ab von den großen Kryptobörsen, also einen Binance, FTX, Coinbase, Kraken oder so, da würde ich jetzt nicht dagegen wetten, langfristig zumindest.
Ja. Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Du hast jetzt ja schon vor einiger Zeit bei euch im Doppelgänger-Podcast dich relativ kritisch über Fintechs geäußert. Also gesagt, die aktuelle Krise wird gerade dieses Segment besonders hart treffen. Warum bist du dir da so sicher?
Ja, skeptisch würde ich sagen. Also kritisch, die machen jetzt gar nicht so viel falsch, glaube ich. Aber warum wird das Fintech besonders? Also ich habe meine Intuition war ja zu sagen, E-Commerce ist am offensichtlichsten und härtesten betroffen. Dann dachte ich, Fintech aber wahrscheinlich noch mehr. Aus verschiedenen Gründen. Also A, dann sind die zuvor natürlich mit am stärksten gehypt worden und haben damit auch am meisten Potenzial runterzugehen. Du hast für jedes Modell eigentlich relativ klare so Public Comparables, also Firmen, die schon an der Börse sind, ein sehr ähnliches Modell haben. Bei dem Klarna wäre es ein Affirm oder Afterpay, bei den Payment-Anbietern könnte man Square oder PayPal nehmen, bei den Neobanken vielleicht die Nubank oder so. Und die haben sich ja alle sagen im besten Fall gedrittelt, in Robinhood oder Coinbase irgendwie 80% verloren. So. Das gerade, und das die Firmen, über die wir am meisten reden, sind N26, Revolut und Klarna und so weiter, sind ja relativ late stage, ne? Eigentlich alle kurz vorm IPO. Das heißt, man muss die mit dem, man muss da das Private Multiple, also irgendwas man heute an deren Bewertung ranschreiben würde, irgendwie mit der Börse balancieren. Und verglichen damit sind die einfach alle überbewertet, glaube ich. Ne? Firm ist nur noch 7-8 Milliarden wert, glaube ich. Ich sehe jetzt nicht, warum Klarna das irgendwie 9-8-9-fache wert sein sollte. Und letzte Runde war jetzt auch schon negativ. Also einmal diese Anpassung der Bewertung. Dann ist es, glaube ich, so, dass die darunterliegenden Märkte, also beim Trading Equities, beim Payment Konsum, bei Krypto, halt das Krypto-Universum, wahrscheinlich dieses Jahr alle rezessiv sein werden. Ne? Also die werden alle weniger Umsatz erfahren als im Vorjahr, höchstwahrscheinlich, sofern man das voraussehen kann. Aber um den Konsum steht es gerade nicht gut. Um Equities, da wird Geld vielleicht noch nicht abgezogen, aber auf jeden Fall kommt nicht mehr so viel Neues rein. Also die institutionellen Anleger ziehen auf jeden Fall schon Geld ab oder sind schon fast netto raus aus dem Markt. Und bei Krypto ist ganz ähnlich, dass wir eher in so einem Winter oder Spätherbst gerade sind. Von daher wird es schwerer, sozusagen auf diesem Boden zu wachsen, wenn der darunterliegende Markt sich nicht gut entwickelt. Dann ist es gefühlt so, dass die Firmen alle sozusagen mit dem maximalen TAM schon bewertet sind, als würden sie ihnen 100%...
Also Total
Addressable Market. Genau, dem Addressable Market. Als würde ihnen schon sehr viel davon gehören, also sehr viel Vorschusslorbeeren. Und dann eine Sache, die ich auch den Nick Stronsky von Revolut gefragt habe, ist, meine Hypothese ist ja so ein bisschen, dass das Fintech sich durchsetzen wird, ist natürlich gar keine Frage. Ne? Da glaube ich auch dran. Aber was man ja schon sieht, wenn man auf andere Branchen guckt, zum Beispiel Retail oder Travel, dann ist das, was durch Digitalisierung passiert ist, unter anderem, dass die Margen sehr stark zusammenschmelzen. Einfach, weil die Wechselkosten sinken, die Dinge werden effizienter. Und das alles rechtfertigt eine kleinere Marke. Man kann auch so ganz am Anfang des Internets, hat es ja vor allen Dingen so Maklermodelle eigentlich getroffen. Also ImmoScout, AutoScout, wo früher sozusagen Makler mit 40 oder mit sehr hohen Margen, je nachdem, quasi operiert haben, die wurden zuerst irgendwie wegcompeted. Und eine Bank ist letztlich auch nur ein großer Makler, der irgendwie die Soll- und Haben-Seite der Bilanz mit dem Gewinn dazwischen versucht zu makeln. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass wenn Fintech sich durchsetzt, die Addressable Gross Profits sozusagen, also der Rohertrag, den es noch zu gewinnen gibt, sich verkleinern müsste. Zwei Beispiele, vielleicht International Transfers, also das, was Wise eben als TransferWise macht, aber auch Revolut zum Beispiel, beide fast kostenlos oder sehr, sehr günstig anbieten. Ich glaube, Revolut ist es kostenlos, hat er gesagt. Das war halt früher ein Riesenmarkt. Da haben Banken, ich glaube, 1,5 bis 3.
Western Union ist ja immer noch ein Riesenmarkt.
Genau, genau. Ja. Und auch andere Banken, irgendwie, wenn ich das bei meiner Hausbank mache, und ich irgendwie an einen Fonds in Grand Caymans irgendwie Geld überweise, dann gehen da 1,5 bis 3% flöten teilweise. Das ist halt jetzt kein Geschäft mehr. Also da gibt es minimale Margen und nicht mehr viel zu verdienen für alle. Und das heißt, für jeden Euro, den Revolut oder Wise oder wer auch immer umsetzt, gehen irgendwo anders wahrscheinlich, ich habe gemutmaßt 3 und Nick meinte, glaube ich, eher 6 bis 10 Euro an Marge bei anderen Leuten verloren. Sieht man auch sehr gut bei Upstart, glaube ich. Ne? Die haben ja so ein Kreditscoring, Kreditvermittlungsunternehmen. Die haben gesagt, sie haben einen besseren Scoring-Mechanismus, der sozusagen überlegen ist zu Banken und sie geben den Vorteil an Konsumenten weiter. Also das führt halt nur dazu, also wenn immer besser gescored wird, falls sie das können, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil wenn immer besser gescored wird, gibt es weniger Risiko führt zu weniger Prämie und sagen, die Marge in dem Business sollte auch langfristig sinken, zumal wenn man sie nicht vereinnahmt, sondern den Konsumenten weitergibt, um schneller zu wachsen. Also große Hypothese, der Gesamtfinanzdienstleistungs-TAM, der adressierbare Markt, sollte eigentlich schrumpfen, wenn Fintech sich durchsetzt. Das heißt nicht, dass es einen großen Player gibt, der sehr viel davon einnehmen kann, aber der Kuchen wird auf jeden Fall kleiner. Und bis unsere Eltern von ihren sozusagen Hausbanken weggehen oder auch 3 Kreditkarten haben, wie wir, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also beziehungsweise braucht es ja einen Generationswechsel, als dass man die Kohorten auch durchdringen kann, glaube ich. Und dann vielleicht sagen, das ultimative Bären-Szenario ist eigentlich, dass die großen Plattformen, also insbesondere die auf den Endgeräten, nämlich den Mobile Devices, die für Payment und Fintech eigentlich essentiell sind, dominant sind. Das sind natürlich Google mit Android und Apple mit iOS oder dem iPhone. dass die eigentlich die prädestinierten Gewinner dieses, wenn man ganz weit vorausschaut und denkt, dass Banking eigentlich so dezent wie möglich umgesetzt werden sollte. Also niemand will ja Banking haben, ne? Sondern du willst eigentlich Banking gar nicht merken. Du willst, entweder willst du einfach bezahlen können oder einfach anlegen, aber du willst ja gar nicht Bank dazwischen haben. Und wenn man das so einfach und so digital wie möglich macht, dann gibt es eigentlich keinen Grund, immer mehr Intermediäre dazu zu schütten. Also man muss sich zum Beispiel fragen, bei Now Pay Later, warum will ich eine zusätzliche Partei in einem Einkauf haben, den ich auch vorher schon machen konnte? Es sei denn, ich kann ihn mir anders nicht leisten. Und das ist aber dann ja genau problematisch, wenn es nur deswegen passiert. Also ein Teil der Fintech-Angebote kreiert sogar Friktion. Und das friktionsreibungslosste Angebot, was es gäbe, ist eigentlich Peer-to-Peer-Payment von einem iOS-Handy zu einem iPad-Terminal oder von einem Android-Device zu einem Android-Terminal oder einem anderen Android-Device. Und Apple hat das ja jetzt auf der WWDC, auf der Entwicklerkonferenz am Montag angekündigt, dass sie auch bei Now Pay Later anbieten. Und das macht ja auch
zumindest Sinn. Zumindest in den USA.
In den USA. Erstmal in den USA.
Ja, ein paar Sachen haben sie ja erstaunlicherweise von den Fintech-Angeboten nicht global so stark ausgerollt, wie zum Beispiel diese Apple Card, wo ja immer gemutmaßt wird, kommt das jetzt irgendwann auch mal nach Europa, nach Deutschland. Mhm.
Könnte daran liegen, dass das Kartenbusiness nicht ganz so attraktiv ist in Europa, weil es stark reguliert ist. Ich glaube, die Interchange-Fees sind irgendwie auf, was ist 0,5% oder so?
0,3, 0,4.
Genau, reguliert. Und in den USA darfst du halt locker noch 1,5 nehmen, glaube ich. Deswegen ist das Business da einfach nochmal spannender. Ich glaube, spätestens wenn man von einem Kreditkartenbusiness auf einen Peer-to-Peer-Business, also wenn du zwischen den Payments, also du hast ein Wallet, wo wirklich virtuelles Geld drin ist, wozu man auch eine Banklizenz bräuchte natürlich, Geld austauschen könnte ohne Kreditkarte, dann können dir die Interchange-Gebühren eigentlich egal sein. Dann hast du eigentlich selber kaum noch Kosten und dann reichen dir vielleicht auch 0,2% oder so als Marge oder kannst du es sogar umsonst anbieten, in der Hoffnung zum Beispiel bei Google einfach nur Daten damit zu generieren.
Ich meine, ist grundsätzlich die Frage, wie sich da die Regulatorik quasi in den nächsten Jahren verändert, weil die ja immer noch diesen Markt auch von sehr vielen anderen Märkten, die du gerade beschrieben hast, stark unterscheidet. Also dass zum Beispiel die amerikanischen Player nicht so gut nach Europa kommen können, weil es halt in jedem Land noch ein bisschen andere Gesetzgebung gibt, die Finanzaufsicht da anders drauf guckt und so, ja, das ganze Bild anders ist und die großen Tech-Unternehmen da ja auch Facebook zum Beispiel sich wieder zurückgezogen hat teilweise, weil es mit der Währung da nicht also sehr viel Gegenwind gab.
Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall was erklärt, warum das nicht früher passiert ist. Ne? Also man hätte sich ja vor 10 Jahren fragen können, warum die nicht eigentlich auch alle Finanzdienstleistungen machen, weil sie natürlich in ihren Ad-Spend-Budgets sehen eigentlich, dass die Finanzindustrie bei Google eine der zwei größten Spender ist, wenn nicht der größte. Und normalerweise könnte man denken, warum machen sie das Geschäft nicht selber? Aber ich glaube, das hohe Maß an Regulierung und sozusagen die Gewissheit, dass du dich auch mit einer sehr großen Lobbyorganisation einfach anlegst, hat da eine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, man hat einmal den Aspekt, dass die Prädestinierten, also aus der UX-Sicht die Prädestinierten sind. Andererseits ist es natürlich aus Datensicht aber unheimlich spannend, die Payment-Daten auch zu bekommen. Für Google zum Beispiel, um noch besser attribuieren zu können, welcher Einkauf tatsächlich von Google-Werbung beeinflusst war. Wenn ich die Payment-Daten bekomme, kann ich das natürlich nochmal viel besser dem Advertiser erklären, dass ich hier wirklich eine Kaufentscheidung getan habe. Oder dass ich einfach jemandem, der gerade auf dem Weg zum Walmart war, noch schnell ein Ad ausgespielt habe von Walmart, damit das besonders effektiv aussieht. Also das ist schon strategisch unheimlich spannend, glaube ich, die Payment-Daten zu bekommen. Aber das wird auch weiterhin ein langsamer Prozess bleiben, glaube ich.
Also würde ja trotzdem unterstellen, was in der Finanzbranche oft verneint wird, dass es schon ein Winner takes it most, also dass es ein Oligopol am Ende dabei rauskommen würde, oder? Da sagen ja viele, die Bankenlandschaft ist seit Jahrhunderten gewachsen und es können mehrere nebeneinander existieren.
Ja, gerade wenn sollte ich mit der Vermutung recht haben, dass die Margen sinken, dann braucht man unheimlich viel Scale, um sozusagen die Gemeinkosten wenn ich eine kleine Nischenbank bin und muss aber trotzdem irgendwie ein super Marketing-Team, super HR-Team, super Tech-Team bezahlen, das funktioniert nicht mehr gut eigentlich. Das heißt, man braucht eine gewisse Scale und das hat man eigentlich überall im Digitalen so, dass man so ein Power-Law hat und nur die wirklich Großen es eventuell überhaupt schaffen, profitabel zu werden. Deswegen, das spricht für Winner Takes It All. Ich glaube trotzdem aber auch, dass es ein paar Nischenangebote für sehr spezielle Audiences, für irgendwie Patchwork-Familien, für Rentner, für die jüngste Generation zum Beispiel immer ihr eigenes Angebot haben wird. Also es ist fast so, wie bei Social Networks ist, dass
alle paar Jahre gibt es quasi einen neuen Trend und ein neues Angebot.
Produktangebot eigentlich. Das wird schon geben, aber ja, man braucht wahrscheinlich große Economies of Scale, um auf eine Banking-Marge von irgendwie 20% Operating-Marge oder so zu kommen langfristig. Ja.
Mhm. Wie würdest du, wenn man sich jetzt diese einzelnen Segmente nochmal anguckt, Payment, Banking, Trading, Krypto, wie würdest du da, wenn man das ein bisschen differenziert, die nächsten Monate sehen, wo geht es da besonders stark bergab?
Ich bin langfristig eigentlich relativ bullish für Trading und Krypto. Das ist jetzt sicherlich überhitzt gewesen. Ich glaube, was unterschiedlich ist zum Beispiel zur 2000er-Krise, also das erste Mal so ein Dotcom-Crash hatten, ist, es gibt ja schon so eine Art dauerhafte Budgets, die in den Markt wandern über die Sparpläne. Das gab es meines Wissens nach, damals war das noch nicht so en vogue, dass Leute wirklich regelmäßig in ETFs investieren und es dadurch so eine Art gläsernen Boden gibt, unter dem man nicht fällt und der auch ein gewisses Maß an Grundkosten bei den Brokern zum Beispiel trägt. Broker, sei es Krypto oder Equities Trader, haben eigentlich einen riesen Operating Leverage. Das heißt, sie haben einen hohen Fixkostenblock zu tragen, sei es die IT, sei es irgendwie ihre Präsenz an irgendwelchen Börsen oder Anbindungen. Und wenn viel gehandelt wird, haben sie riesige Profit Margins, hat man bei Coinbase gesehen, als es gut lief. Und wenn schlecht läuft, so, dann fallen sie sehr, sehr schnell in die roten Zahlen oder bei Robin Hood sind es dunkelgrüne Zahlen, wenn sie Minus machen. Das jetzt so eine Art dauerhafter revolvierender Effekt, dass immer wieder Sparplangeld reinkommt, da ist, das gibt denen, glaube ich, so ein bisschen Grundsicherheit und Grundrauschen auch, was langfristig Umsätze beschert und im nächsten Boom würden sie dann auch wieder überproportional profitieren. Die demografischen Probleme, die dahinter stehen, bleiben, sodass wir die Rentenlücke haben, die wir füllen müssen. Wir müssen Leute weiter sozusagen beschulen, dass sie selber vorsorgen müssen. Deswegen bin ich da tendenziell optimistisch für einen Trade Republic zum Beispiel oder auch ein Scalable oder andere Angebote, Smart Broker und was es da alles gibt oder FlatEx. Und, ja.
Da ist halt die Frage, ob man es schafft, eine neue Zielgruppe überhaupt zu erschließen. Also im letzten Jahr, wo es ja gefühlt schon einen riesen Hype gab, war der Anteil der Deutschen, die in Aktien investiert haben, ja trotzdem immer noch vergleichsweise gering, muss man sagen.
Ja, also man muss sich so ein bisschen fragen, wen man letztes Jahr noch nicht sozusagen an den Tisch holen konnte, ne? Was gibt's noch für Motive, wenn man sozusagen in der absoluten Boomphase der Börse Leute nicht dahin bekommen hat, wen holt man jetzt noch hinterm Ofen vor? Das ist, glaube ich, valide, das zu fragen. Ich glaube, einerseits braucht man dazu so eine dauerhafte Education oder vielleicht auch sogar politische Incentives, die man setzen muss. Das wäre eigentlich das Schlauste, dass man statt Riester irgendwie zu fördern, vielleicht
wie in den USA dieses
401k oder Roth IRA, also irgendeine Art von Steuervorteilen, natürlich so, dass die ja nicht irgendwie von Milliardären ausgenutzt werden können, wie Peter Thiel das macht. Aber ich glaube, das wäre vielleicht noch ein Punkt, der jetzt neuen Rückenwind verleihen könnte, dass wir wieder so eine Art Spekulationsfrist bekommen und nach 5 oder 10 Jahren vielleicht Aktiengewinne noch steuerfrei werden, sofern sie im weitesten Sinne einen Vorsorgecharakter haben. Ja.
Wie siehst du da auf Banking und Payment?
Payment, glaube ich, wird auf vermutlich irgendwas bei 80% Digitalisierung hinlaufen. Es würde mich wundern, wenn das nicht passiert. Was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass Bargeld auch irgendwie eine Funktion hat und wichtig ist. Ich glaube trotzdem, dass die Unternehmen komplett heiß gelaufen sind und gerade die Buy Now Pay Later ist ja noch eine einzelne Kategorie, die irgendwo dazwischen ist. Aber wie gesagt, bei Payment macht mir eher Sorgen eigentlich, dass die großen Plattformen da reingehen könnte. Aber auch die Größe, also wenn man groß genug wird, zum Beispiel wie ein Square, die ja irgendwie bestimmt 10-20%, also die haben glaube ich 30 Millionen Accounts allein in der Cash App und über 100 Millionen Nutzerprofile, also Payment Profiles, die schon mal mit Square bezahlt haben. Wenn man die Scale hat, dann kann man natürlich auch selber Peer-to-Peer-Payment eigentlich ermöglichen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, der auch einen Square-Account hat, immer größer wird und man hat dann irgendwann die Netzwerkeffekte, die bei Visa und Mastercard zum Beispiel für über 50% Profit-Marge zuständig sind oder verantwortlich sind. Das heißt, wenn man die Scale schafft, dann wird Payment natürlich irgendwann super spannend, glaube ich. Von daher, glaube ich, werden die Großen da durchaus überleben. Aber die Frage ist, wie bekommen die noch genug Geld, um sagen, so schnell zu wachsen? Die werden natürlich die letzten Bewertungen jetzt auch nicht mehr unbedingt sehen. Stripe wurde ja auch schon, ich glaube, 13% oder so runtergemarkt von Fidelity, die so ein Late-Stage-Investor sind. Die haben gesagt, wir schreiben das auch sicherheitshalber mal von 95 auf, was weiß ich, 83 oder was das ist, Milliarden ab. Das ist noch relativ wenig. Also da glaubt man offenbar noch, dass das substanziellen Wert hat. Genau. Wo ich vorsichtig wirklich wäre, ist bei Now Pay Later, glaube ich. Das halte ich für eine Blase. Ich sehe nicht, wo das substanziell Wert generiert, ehrlich gesagt. Es scheint eher sozusagen ein zusätzlicher Mittelsmann in der Transaktion zu sein, den ja am Ende der Händler oder der, also entweder zahlt der Nutzer über zusätzliche, teilweise hohe Zinsen oder es bezahlt der Händler und verzichtet auf Marge dafür. Ich glaube, da wird es noch klarer werden, dass die Nutzerprofile, die man da akquiriert, auch ein anderes Verhalten haben als die Nutzer, die man vorher hatte. Also eventuell höhere Retouren, schlechteren NPS, eventuell höheres Ausfallrisiko. Genau. Welche Bereiche? Damit haben wir alle schon
halbwegs. Banking noch so ein bisschen, ne?
Genau, Banking. Ja, da ist halt die Frage, sollte ein Revolut jetzt 33 Milliarden, ist glaube ich die letzte, wenn ich mich nicht irre.
Genau, ja.
Und N26 knapp unter 10 oder so, ne?
Ja. Wobei da auch nicht ganz klar ist, was es in den Verträgen da für Klauseln genau, gibt, die das nochmal...
Ich glaube, bei allen Runden, die in den letzten 3-4 Monaten passiert sind, muss man davon ausgehen, dass da entweder Mindestverzinsung oder mehr als einfache Liquidation Preference drin ist wahrscheinlich. Ich finde die Bewertung auch bei N26, also wenn du überlegst, die Commerzbank ist glaube ich rund 10 Milliarden wert, die Deutsche Bank rund 20, die sind mit 0,8 mal Umsatz bewertet, glaube ich. Gemessen daran finde ich N26 relativ teuer. Und die Frage ist, wo kommen im Banking langfristig dann wirklich die Deckungsbeiträge her? Also sagen die klassischen Banking-Dienstleistungen wären eigentlich so dünn von der Wertschöpfung, dass sie nicht viel Marge sozusagen bedingen können. Und dann bleibt eigentlich nur entweder Payment oder Crypto-Trading, Equities-Trading, also Aktienhandel. Da ist N26 halt zurück. Und die ganzen Early Adopter sind schon, also die Schnittmenge zwischen N26 und Trade Republic ist wahrscheinlich riesig groß. Und dass N26 jetzt ein besseres Trading-Produkt auf den Markt stellt, nach sagen, so schwer, wie man sich bisher damit getan hat, halte ich für einigermaßen unwahrscheinlich. Und dass jeder 3-4 Trading-Konten hat am Ende oder sagen, seine Sparpläne nochmal woanders einrichtet, das ist ja auch langfristig auch was sehr viel Wert generiert, weil es sehr berechenbar ist, halte ich für schwer, ehrlich gesagt. Also bin ich relativ skeptisch.
Es gibt jetzt ja schon immer mal Gerüchte und Berichte darüber, dass es jetzt zu einer Konsolidierung kommt. Verschiedene Unternehmen versuchen jetzt zuzukaufen in dieser eher kritischen Phase. Glaubst du da auch dran, dass es jetzt die große M&A-Welle gibt, gerade auch im Fintech-Bereich?
Ja, das wäre eine notwendige Konsequenz, dass man den Kundenstamm von Playern, die sich vielleicht nicht mehr finanzieren können oder sehr stark unter einer Multiple Compression leiden, also wo die Bewertung sehr schnell sinkt, dass man da hinzukauft. Die Frage ist, wäre der Konsolidator?
Viele Unternehmen stehen ja im Moment nicht so gut da, die potenziell Käufer sein könnten. Ne?
Genau, also was die noch halbwegs hohe Bewertung haben. Und das ist natürlich die Frage, ob sie sich vielleicht auch deswegen so ein bisschen noch eine hohe Bewertung zusichern selber, also ein Klarna oder eben N26. Die können natürlich in Aktien zahlen, wenn der andere glaubt an den Wert dieser Aktien oder also Shares tauschen. Cash bezahlen wird niemand von denen, also kann ich mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, weil die es natürlich jetzt auch eher festhalten, weil sie wahrscheinlich kommen sehen, sagen was ich vielleicht richtungsweise richtig beschrieben haben könnte. Wer dann zukaufen könnte, sind natürlich die klassischen Banken. Also bei den Tradern, warum soll da nicht ein Charles Schwab irgendwann sagen, wir wollen auch die nächste Generation von Aktienfreunden auf unsere Plattform ziehen? Es könnten irgendwie JP Morgan Chase, Bank of America sind 300 Milliarden schwer. Also für die sind das jetzt alles kleine Happen. Robinhood ist 8, 9 Milliarden, Affirm 8, 9 Milliarden, Trade Republic 7,5, glaube ich, zuletzt, ne? Ja.
Trade Republic 5.
Also 5, genau, ja, stimmt. Euro, 4,5, ja. 4,5 war, Entschuldigung. 4,5 war die Pre und dann so 7, oder ja, so im Dreh. Zwischen 4,5 und 5. Das sind dann natürlich so gute Häppchen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bewertung halt weiter runtergeht. Und ich glaube, dass die, die meisten Big Corporates wahrscheinlich sogar noch ein bisschen abwarten werden. Zumal eben jetzt ja vollkommen klar ist, ob unklar ist, ob man auf dem Wachstumspfad bleiben kann, den man zuletzt gesehen haben. Also man sieht ja, dass die Wachstumsraten sich stark verlangsamen. Sei es das Kundenwachstum bei N26 oder bei Klarna, die nur noch 19% gegenüber dem Vorjahr gewachsen sind, aber ihre Kosten fast verdoppelt haben oder ihren Verlust verfünffacht haben. Da drängt sich jetzt, glaube ich, nicht auf, ins fallende Messer zu greifen und das irgendwie bei irgendwas von 30 Milliarden oder so da über einen Zukauf nachzudenken. Also ich glaube, Klarna hat A, 20-30% zu wenig Leute entlassen mit den 10%, die sie entlassen haben. Wir sitzen auf einem riesen Kostenapparat. Und ich glaube auch, dass die nicht mal 10 Milliarden wert sein sollten. Also die machen fast genauso viel Umsatz.
Wie kommst du da genau drauf?
Also der einfachste Weg wären die Public Multiples oder Comparables von der Firm. Firm macht auch ungefähr 350 Millionen Net Revenue. Und Klarna müsste fast, wenn man es von schwedischen Kronen umrechnet, auf einem ganz ähnlichen Level sein. Das heißt, es ist schwer zu sehen, warum die, wenn sie langsamer wachsen, höher bewertet sein sollten. Man muss dazu sagen, Klarna hat eine höhere Kundenbasis und höheres GMV. Aber Firm hat eine deutlich höhere.
Also sein Plattformumsatz.
Genau, der ist bei 20 Milliarden, glaube ich. Während dabei Firm nur 4 ist, aber Firm hat eine 10% Take-Rate, glaube ich. Und Klarna ist eher so bei 2%. Das heißt, theoretisch können die Kunden noch besser monetarisieren. Das will man sicherlich auch mit der Shopping-App machen, an der man ja hektisch bastelt mit der Integration von PriceRunner. Aber das, wie gesagt, man kann im Moment sozusagen nach Revenue vergleichen. Da muss man sagen, Firm ist schlechter bewertet, obwohl sie schneller wachsen bei gleichem Revenue. Und das andere ist, dass Klarna um irgendwie, ich glaube, 600 Millionen schwedische Kronen, also 60 Millionen Euro an Umsatz hinzuzugewinnen, haben sie 2,5 Milliarden, also 250 Millionen Euro mehr Kosten produziert. Das war eine Spirale, die hat so, hätte ich dich vor einem Jahr vor einem halben Jahr gefragt, macht das Sinn, mit 100 Millionen Marketingkosten 10 Millionen neues ARR zu generieren? Da hättest du wahrscheinlich auch schon gesagt, das ist doof. Aber damals hat das Sinn gemacht, weil diese 10 Millionen ARR werden mit, im Fall von Klarna, ziemlich genau mit 100 Mal Umsatz bewertet werden. So, das heißt, du hast deine Bewertung um 1 Milliarde gesteigert und dafür nur 100 Millionen ausgegeben.
Das ist eigentlich, aber die Streams sind noch nicht so vorhersehbar wie jetzt im Software-Business.
Genau, das ist, würde ich für den beipflichten. Ich glaube nicht, dass 100% des Marktes das so sieht beim Banking und beim Payment oder bei Now Pay Later. Aber so, die Firmen waren incentiviert, Geld teilweise auch im Nachhinein relativ irrational zu verbrennen, weil die Shareholder wurden nur 1% diluted und dafür hast du 1 Milliarde weitere Bewertungen bekommen. Jetzt funktioniert das natürlich überhaupt nicht mehr. Und sagen, diese Spirale zurückzudrehen, also sagen, irgendwie im Wachstumsmodus zu bleiben, aber auf wieder vernünftige Akquisitionsrechnungen und Marketing-Effizienzen zurückzukommen, ist, glaube ich, super, super schwer, ehrlich gesagt.
Sieht man ja zum Beispiel bei Robinhood, die jetzt quasi schrumpfen.
Genau.
Und gleich immer noch unprofitabel sind.
Genau. Das ist halt der Operating Leverage, der in die andere Richtung dreht. Genau. Weil man auf den Kosten sitzen bleibt, man hat super Entwickler akquiriert, man hat hohe Marketingkosten. Dann aber die Umsatzseite hängt so stark am Trading-Volumen, dass man dann ins Negative rutscht, genau.
Warum bist du bei Klarna und bei Now Pay Later, was sozusagen den gesellschaftlichen Einfluss angeht, so kritisch? Weil mein Verständnis ist, dass es zu den konkreten Auswirkungen gibt es erste Studien, aber die Datenlage ist trotzdem ja im Moment noch relativ schlecht und man kann auch gar nicht genau vorhersagen, was passiert da eigentlich. Überschulden sich die Leute wirklich extrem? Oder nutzen sie das jetzt einfach nur, weil sie vorher eine Kreditkarte sozusagen als Kreditkartenersatz? Warum bist du da so sicher, dass es einen sozusagen gesellschaftlich schlechten Einfluss hat?
Man kann natürlich warten, bis es in 5 Jahren Zahlen dazu gibt und irgendwie 20% der unter 30-Jährigen überschuldet sind. Weiß nicht, vielleicht sind es jetzt, naja, jetzt 20 bestimmt nicht, aber ich glaube, man darf da nicht warten, bis die Zahlen raus sind. Also es gibt ja Zahlen, dass 90% ich glaube, aus Kalifornien kommen die und sind aus 2020 noch, dass 90% der New Consumer Credit sozusagen Aufnahmen waren dort bei Now Pay Later. Wir haben sozusagen eine absolute blute Spitze gerade wieder bei Consumer Lending in USA. Ich würde wundern, wenn das Europa deutlich anders ist. Man kann einfach historisch gucken, wo das historisch hingeführt hat. Meistens an keinen schönen Ort. So, und dann diese Schulden wurden aufgebaut. Also A, es wurde ja alles getan, um den Fakt zu vermeiden, zu sagen, dass das Schulden sind. Ne? Sondern es heißt irgendwie, das ist die neue Debit-Welt und was weiß ich, das sind einfach nur Installments oder Scheduled Payments und keine Schulden, aber es sind natürlich Schulden.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Man muss ja, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Jetzt im deutschen Modell zum Beispiel gibt es ja den Rechnungskauf, mhm, wo du de facto ja keine Schulden aufnimmst, sondern einfach die Klamotten zum Beispiel anprobierst und dann sozusagen Zahlungsziel von 2 Wochen hast. Mhm. Und dann gibt es sozusagen die Variante für 3 oder 6 Monate, wo du dann tatsächlich auch einen Kredit aufnimmst, wo deine Bonität, wo du quasi im Zweifel deinen Schufa-Eintrag kriegst und wo du auch Zinsen dann teilweise bezahlen musst. Ich weiß nicht genau, wie das in den USA genau differenziert wird, aber da gibt es ja schon eine Unterscheidung.
Also ich glaube prinzipiell jetzt 2 Wochen das zu stunden, gerade wenn man mit einer Rekruturenquote von 50% bei Fashion oder so rechnet, das scheint mir sinnvoll zu sein. Ne? Und das gab es ja auch früher schon. Aber man muss schauen, wenn man Peter Zwegert im Fernsehen schaut, so der erste Posten ist immer nicht Miete oder was weiß ich, sondern das ist so hier meine Otto-Privilegrechnung oder was anderes, was ich im Internet gekauft habe oder im Frühjahr in den Neckermann-Katalogen gekauft habe. Also das Konsumschulden waren auch da schon ein Thema und es war immer Rechnungskauf oder sagen irgendwelche Point-of-Sale-Kredite oder wie man es auch mal nennen möchte. Das war auch vorher schon ein Problem und dazu kriegt jetzt eine ganz neue Generation Zugang mehr oder weniger. Das wird fast zu einer Normalität, Dinge so zu bezahlen, was ich nicht für gut halte. Und dann ist das natürlich alles in der Zeit passiert, wo wir Vollbeschäftigung hatten, wo in den USA Leute noch sozusagen staatliche Hilfen bekommen haben und all diese, also einerseits das gesamte Modell, aber auch deren Risiko Abschätzungsmodelle wurden in so Goldilocks-Zeiten trainiert, wo wir keine Zinsen hatten, was so ein Modell schon mal spannend macht, wenn man da auf Zinsen bekommt und selber keine zahlt. Und wo vor allen Dingen auch die Kreditabnehmer, also die Banken, die jetzt bei Affirm zum Beispiel oder bei Upstart typischerweise die Kredite übernehmen, also die Affirm nimmt ja nicht alle aufs eigene Balance Sheet, sondern verkauft die teilweise weiter oder verbrieft die und verkauft sie weiter. Und zu einer Zeit, wo es keine Möglichkeit gab, risikofrei Geld zu verdienen, war es natürlich total spannend, solche Consumer Credits aufzukaufen. Zumal, wenn der Staat die letztlich bezahlt hat, weil er den Consumern jeden Monat Geld gegeben hat oder jede Woche, da war es ein super Modell, da irgendwie ein paar Prozent Zinsen raufzubekommen. Und jetzt haben wir aber eine Zeit, wo A, es Zinsen gibt und B, wo der Staat nicht mehr die Rechnung der Konsumenten bezahlt, sondern und wo Menschen auch erstmals wieder ihre Arbeitsplätze verlieren eventuell, wo die Lebenshaltungskosten steigen. Und keine dieser Firmen, Klarna, Afterpay vielleicht sogar, aber die gab es alle noch nicht bei der letzten Krise 2008, sondern die sind alle danach entstanden. Deren ganze Modelle wurden trainiert, sozusagen. Es ist, als wenn du einen Tesla in Dallas, Texas sozusagen auf der Straße fahren lässt, wo die Straßen 15 Meter breit sind und trainierst und dann setzt du sie irgendwie nach Delhi oder Ho Chi Minh City auf eine bevölkerte Kreuzung und sag jetzt fahr mal. Also ich glaube, dass sowohl die Gesellschaft als auch die Firmen da noch ein Kreditausfallrisiko und signifikantes bekommen werden. Die bleiben jetzt teilweise ja schon auf den Krediten sitzen, weil angeblich sozusagen sie beim Verkauf nicht effizient genug sind. Also dass die Banken sagen, kriegen jetzt woanders hin, woanders her auch Zinsen.
Deswegen, also bei Upstart ist das der Fall, ne?
Sagen sie, ne? Ja. Ich würde sagen, sie, also dass Klarna und Upstart und der Firmen ihre eigenen Bad Banks werden und verbriefen und verkaufen, was sie noch können am Markt. Und sie müssen aber weiter wachsen. Das heißt, sie können auch nicht sagen, oder es wird schwer zu sagen, wir geben jetzt diesen Kredit nicht mehr raus, weil der zu riskant ist. Die haben einfach, um die Equity-Story am Leben zu halten, ein relativ hohes Incentive zu sagen, dann sagen wir unserem Modell jetzt, guck mal nicht so genau hin, und wir geben lieber ein paar mehr Kredite raus, damit wir wenigstens noch wachsen. Das war jetzt bei Upstart zum Beispiel, das ist eine Mutmaßung, ne? Aber die sind noch genau um 2%, glaube ich, gewachsen gegen den Vorquartal. Und zufällig haben sie auf einmal 600 Millionen an sagen, Krediten, die sie selber aufs Balance Sheet nehmen. So, das könnte halt so sein, dass sie ihre eigene Bad Bank bauen, sozusagen.
Das ist wahrscheinlich volkswirtschaftlich besser, als wenn es wie in der letzten Finanzkrise so ist, dass die schlechten Kredite verbrieft werden und weiterverkauft werden.
Genau.
Weil dann sozusagen im Worst Case geht halt die Firma pleite.
Genau, also ich glaube, die Aktionäre der Firmen haben überwiegend ja sagen, gute Renditen in der Vergangenheit erlebt und sagen, wenn die das trifft und die das bezahlen, sozusagen mit ihrem Public Investments in Aktien, dann sollen die gern dafür haften. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn das so, solidarisiert wird und der Staat die raushaut. Aber natürlich kriegt die Gesellschaft als Ganzes trotzdem ein Problem, weil natürlich ja auch die Konsumenten selber verschuldet sind. Und ist die Frage, was macht man sozusagen? Machen wir auch ein noch liberalere Privatinsolvent? Ich glaube, in Irland oder so geht es, dass du irgendwie noch schneller entschulden kannst. Ich glaube, solche Probleme werden wir auf uns zukommen sehen. Und das alles sozusagen haben wir als gesellschaftlichen Schaden dann eventuell erlitten, dafür, dass eine relativ mediokre Firma wie Klarna dann noch, ich glaube, unter 10 Milliarden wert sein wird, falls sie das überhaupt überlebt. Na, im Moment verbrennen die 750 Millionen letztes Quartal. Also der Bilanzverlust ist 250, aber der Cashflow ist negative minus 750 im letzten Quartal. Ich sehe noch nicht, wie das Modell dauerhaft funktioniert, wenn man auch schwere Zeiten hat, ehrlich gesagt.
Siehst du denn irgendwelche Folgeeffekte, wie zum Beispiel diese Verbriefungsgeschichte oder sowas, wo auch andere noch getroffen werden dadurch?
Ja, kaufen tun das wahrscheinlich große institutionelle Investoren, die werden da in sowas wahrscheinlich immer nur einen kleinen Teil. Also das ist halt eine irgendwie Junk-Bond-Tranche in einem größeren Konstrukt, die zu zusätzlicher Rendite führen soll, würde ich vermuten. Das macht mir weniger Angst. Die Gefahr ist vielleicht eher, dass wir diese Kohorte auch dauerhaft einfach für den Konsum verlieren. Also dass die Leute einfach, also in der Privatinsolvenz kannst du relativ wenig Geld ausgeben, habe ich gehört. Und du verbrennst halt so, wie wir 2000 eine ganze Generation an Aktieninvestoren und Investorinnen verbrannt haben, verbrennen wir jetzt wieder einen Großteil der E-Commerce-Kundschaft vielleicht. Natürlich, dann ist das dann etwas unverzichtbarer, so die werden schon irgendwann wieder Geld ausgeben, aber vielleicht nicht so leichtsinnig, wie sie es zuletzt gemacht haben. So.
Wir hatten vorhin schon über die Apple-Ankündigung gesprochen. Wie hart, glaubst du, wird das Firmen wie Affirm oder Klarna treffen? Weil es wird ja wahrscheinlich eher im Point of Sale, wenn man im Laden ist, benutzt als im Internet.
Also Affirm ist gestern an einem ansonsten guten Tag 5% im Wert gefallen schon. So, das hat mich überrascht. Ich hatte mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt, weil das Besondere ist ja nicht nur, dass da ein weiterer Konkurrent auf den Markt kommt oder so, sondern es ist halt jemand, der näher am Kunden dran ist, der andere auch, der bewiesen hat, dass er bereit ist, andere auszusperren unter dem, also Tim Cook muss nur irgendwas in den Firmen-AGBs finden, wo er sagt, wenn Firmen das erste Mal oder an irgendjemand Daten verkauft hat, so, dann kann Apple sofort sagen, wir sperren die aus, das ist nicht datenschutzkonform. Das hat er mit Facebook gerade ganz gut bewiesen. Das ist eine Sache, plus dass Apple natürlich die wertvollsten aller Nutzer besitzt. Also von der Kaufkraft hat Apple auf der Plattform wahrscheinlich 80%. Während, das heißt, da wird man so eine Art...
Das iPhone selbst ist dann schon der Bonitätsnachweis,
genau,
am Ende.
Ja, das iPhone ist halt mindestens ein Faktor in Affirms Mechanismus definitiv. Und sagen wir, es irgendwie signalisiert schon eine gewisse Bonität, die dahinter steckt. Dahinter steht ein Großteil der Gesamtkaufkraft, die Apple hat, von besserer Bonität. Und im schlimmsten Fall hättest du so eine adverse Selektion sozusagen. Dass Apple nimmt die guten Kunden und Apple hat natürlich auch viel mehr Daten. Also sie schützen meine oder deine Daten ja sehr gut vor anderen, aber sie selber sammeln ja durchaus schon Daten. Und gerade wenn du das Credit Scoring vielleicht nutzen willst oder das Buy Now Pay Later von Apple, dann haben sie natürlich Zugang zu ganz vielen Daten, die andere nicht haben. Das heißt, sie können sich die tollsten Kunden irgendwie selber aufs Balance Sheet nehmen, was übrigens eine großartige Lösung ist, um die 200 Millionen sozusagen putting to work, die 200 Milliarden, die Apple rumliegen hat, irgendwo auf den Bahamas, Bermudas, auch immer die sind, irgendeine Art von Finanzdienstleistung anzubieten, ist total schlau für Apple, weil sie ganz viel Cash haben, was sie nicht brauchen. Das auch von daher macht das nochmal richtig Sinn.
Sie fragen, ob sie es in die USA kriegen, ne? Das war doch immer so ein Thema.
Genau, die Frage, kriegen sie es repatriiert, können sie es anbieten, obwohl das Geld woanders, können sie das Geld irgendwie nutzen? Sie haben es ja auf dem Balance Sheet, ne? Sie können zumindest sozusagen eine sehr attraktive, stabile Bank damit bauen, weil es liegt ja auf ihrem Balance Sheet sozusagen. Die Frage ist, sie müssten es irgendwo bei der Notenbank auch hinterlegen teilweise vielleicht. Das weiß ich nicht gut genug, ehrlich gesagt. Aber sie haben die besten Daten, sie können sich die besten Kunden raussuchen. Und dann würden nur noch schlechtere Kunden eigentlich zu Firmen, Upstart, anderen BNPL-Anbietern gehen. Was deren Modell nochmal deutlich hässlicher macht dann wahrscheinlich, weil sie natürlich mit höheren Default Rates, also Ausfallraten, zu rechnen hätten, wenn die sichersten Kunden, die trotzdem Zinsen zahlen, eventuell aus dem Markt verschwinden.
Hm. Ja. Man, die große Frage schon seit Jahren eigentlich in der Fintech-Branche ist ja, ob dieses Versprechen, ich schaffe es mit Technologie, die Menschen besser zu scoren, ob das mal wirklich eingehalten wird. Das ist ja sozusagen, Creditech hat ja damals diese Story schon 2012 versucht zu spielen und es hat, wie man dann am Verlauf der Firma gesehen hat, damals nicht geklappt. Und das ist die Frage, ob das jetzt, ob sie das jetzt überhaupt hinkriegen. Das ist ja sozusagen ein generelles Fragezeichen.
Ich glaube, es wäre unlogisch anzunehmen, dass man mit mehr Daten schlechtere Kreditentscheidungen trifft. Ne? Also ich glaube schon, wenn man ausreichend viele Daten hat, wie zum Beispiel in Google oder in Apple.
Ist die Frage, ob man es schafft, die richtig zu interpretieren, ne?
Ja, da würde ich Google sozusagen als AI-First-Company und aber auch Apple das durchaus zutrauen, ehrlich gesagt. Das Problem ist nur, dass der Markt dadurch eigentlich nicht besser, oder das Geschäftsmodell wird dadurch nicht besser, weil mit sagen, besserer Prediction hast du auch wieder mehr Wettbewerb und die Margen sinken halt. Also das ist zum Beispiel, ich glaube, für die Versicherungsbranche ist das ein Riesenproblem, dass je weniger Unsicherheit oder Uncertainty du in der Zukunft hast, desto weniger muss überhaupt versichert werden. Also bestes Beispiel sind selbstfahrende Autos. So, die werden deutlich weniger Unfälle bauen, höchstwahrscheinlich. Damit sollte der Versicherungsmarkt für Autos sich irgendwie dritteln, vierteln in den nächsten 20 Jahren höchstwahrscheinlich, wenn die irgendwann selbst fahren dürfen und so weiter. Und je mehr Sicherheit du aus Daten generieren kannst oder je mehr Unsicherheit du abbauen kannst, desto kleiner sollte der Versicherungsmarkt und letztlich so ein Kredit, also ein Teil von dem Kredit ist ja eine Versicherung gegen den Ausfall, der sollte kleiner werden und die Margen sollten schwinden. Das endet dann am Ende so, dass manche Menschen vielleicht, also du und ich würden vielleicht für 1-2% sogar einen Kredit bekommen, weil wir eine gute History haben, zumindest in letzter Zeit. Und
ich habe zu viele Konten, deswegen.
Und aber das ist zum Beispiel halt eigentlich dann über, das ist aber ein super Beispiel zum Beispiel, wo zusätzliche Daten helfen können. Ne? Also ja. Bei der Schufa ist ein Negativfaktor. Also ich habe irgendwie allein bei Revolut 3 verschiedene Karten, weil so eine Charity-Karte dabei ist und so. Dann habe ich noch eine bei Amazon und bei Krypto. So aus der Sicht bin ich ein schlechter Kunde. Es gibt auch schon gegenteilige Sachen bei mir, die sagen, dagegen sprechen. Und warum dann zusätzliche Daten da helfen können eigentlich.
Und seine Podcast-Reichweite da
vernetzen. Ob das jetzt hilfreich ist. Obwohl ich, das ist, glaube ich, noch eine andere Kreditkrise, die uns droht, dass wenn die Creator-Economy das erste Mal ihre Gewerbesteuerrechnung sieht, dann, das hört man ja mal so anekdotisch aus der Musikindustrie, dass Leute, die da sehr schnell zu Geld kommen, dann dazu neigen, 80% davon auszugeben und dann merken, dass sie noch 50% Steuern zahlen müssen. Das wird man in der Podcast- und Creator-Branche insgesamt bestimmt noch, ist noch ein weiteres gesellschaftliches Problem, auf das wir uns vorbereiten müssen.
Deswegen ziehen wir auch alle nach Dubai, dachte ich.
Es gibt ein gewisses Incentive, das natürlich woanders herzumachen. Man kann aber auch einfach irgendwie mit einem Steuerberater oder einem guten Management zusammenarbeiten, was das Geld für einen irgendwie zur Seite legt direkt und idealerweise vielleicht nur 50% oder nur 40% auszahlt, 10% anlegt und für die Steuern den Rest reserviert. Ja.
Ja. Genau, zum Schluss würde mich noch interessieren, nachdem du jetzt bei Klarna ja schon richtig eine Krise irgendwie vorhergesagt hast, bei wem würdest du als nächstes irgendwie darauf tippen, dass da Leute entlassen werden und irgendwie eine Krise droht, was so die bekannten Fintech-Namen angeht?
Ich glaube, dass viele schon so implizit angefangen haben, ihre Einstellungen zurückzufahren, was ja zu einer Netto-Churn eigentlich führt. Also sie verlieren dann schon Personal. Mich würde es wundern, wenn das nicht alle, fast alle Late-Stage-Fintechs betrifft. Also ich würde schon auch bei einem N26 damit rechnen. Schlau ist natürlich, wenn man sich irgendwie noch in letzter Minute mit Geld versorgt hat, wie das ja, Trade Republic oder N26 geschafft hat offenbar. Das verlängert natürlich den Runway. Aber der nächstgrößte, mich stimmt es ein bisschen optimistisch, dass man bei Stripe nur 13% abgeschrieben hat. So. Vielleicht können die weiter in dem Modus bleiben, aber auch die sollten ja zum Beispiel unter dem sinkenden E-Commerce-Volumen leiden. Also wenn man sich den Salesforce E-Commerce-Index anschaut, der ist relativ repräsentativ für was wirklich ausgegeben wird. Im Netz, und dann haben wir definitiv eine Schrumpfung des Online-Markts gegenüber dem Vorjahr.
Sicherlich auch ein Grund, warum sie stärker versuchen, in den Point of Sale auch reinzukommen, genau. Also in den Laden.
Genau, das ist der große Vorteil eigentlich von Square oder Block gegenüber Stripe, dass die halt sehr gut diversifiziert sind. Ne? Die haben Point of Sale-Geschäft, die haben Online-Geschäft, haben Crypto-Trading-Geschäft, sie haben eine Wallet und so zyklische Schwankungen, also Rezessionen, Boom und sowas. Auch Corona hat die relativ wenig sozusagen negativ beeinflusst, weil sie in Corona haben sie mehr online gemacht, jetzt profitieren sie von der Wiedereröffnung der Innenstadt sozusagen. Das ist natürlich schön und klar macht das Sinn aus Stripe-Sicht, einerseits um den TAM, den adressierbaren Markt zu vergrößern, aber auch um der Zyklik so ein bisschen entgegenzuwirken, dann mehr in vielleicht Experiences, Offline, Payment, Travel, andere Branchen mehr und mehr zu gehen. Mhm.
Ja. Du bist ja sehr gut auch in der Reisebranche irgendwie vernetzt und unterwegs. Glaubst du, dass dieser Bereich auch stärker irgendwie Fintech-Features integrieren wird? Da gibt es ja so ein paar Cases schon, wo quasi gesagt wird, warum soll der Home2Go oder der Plattformvermieter der Ferienwohnung nicht auch einfach ein Konto bei dem Anbieter haben, wo praktisch die ganzen Mieten draufgehen und worüber er mit einem Partner zusammen alles quasi regeln kann. Siehst du da diesen Trend oder ist das noch zu früh?
Den Trend, also dass Fintech auch in Travel Einzug hält, das sehe ich auf jeden Fall. Also zu Home2Go kann ich nicht so viel sagen, weil ich da im Aufsichtsrat sitze, aber ich glaube, was total spannend sind, und ich sage, das ist nach meinem Kenntnisstand nicht Strategie gerade, ne? Aber was trotzdem spannend ist bei vielen Modellen, ist natürlich, wenn du sagst, wir schreiben einem Partner Geld gut und der kann das eventuell innerhalb der Plattform ausgeben, um sein Angebot wieder zu bewerben. Also bleiben wir mal bei Booking.com, dass jetzt nicht ein falscher Eindruck entsteht, aber wenn Hotels sozusagen statt ihre Take-Rate zu erhöhen oder so einfach sagen, sie kriegen gewisse Credits von Booking.com zum Beispiel zugewiesen und die können sie wiederum nutzen, um wie auf Indeed zum Beispiel bei Jobs ihre Postings zu boosten oder so. Das kann total spannend werden, wenn man so ein geschlossenes System
schafft. Ja, genommen wie die Roblox-Welt.
Genau. Ja. Roblox ist das beste Beispiel dafür. Mein Co-Host Philipp Glückler richtig festgestellt, dass eigentlich sozusagen das genau das ist, was Facebook bauen oder akquirieren muss, ist eigentlich so ein geschlossenes System, wo du einerseits von jeder Transaktion mindestens 30% bekommst, wo du der Steuereintreiber, der Landlord, alle Parteien bist. Und genau, ich habe in was investiert, was anscheinend sehr gut rauskommt aus dieser Krise, die zum Beispiel die Payments zwischen den Inbound-Anbietern vor Ort, also wenn du zum Beispiel eine Reise buchst, dann gibt es ja vor Ort vielleicht einen Reiseführer, eine Fähre, die du bezahlst und sagen diese ganzen Payments, dass da Leute zum Beispiel früh genug das Geld schon bekommen, was sonst irgendwelche großen Touristikkonzerne deutlich später auszahlen würden oder auch Leute, die alleine reisen. Ich glaube, das kann total spannend sein, da die Finanzflüsse einfacher zu machen. Da ist ja viel Cross-Border-Payment zum Beispiel ein Thema. Die verlieren im Moment viel Geld, weil sie ihr Geld irgendwie sagen, die kriegen es aus Hannover von der TUI nach Sri Lanka und da geht halt dann 3-5% vielleicht verloren. Wenn du das intern abbilden kannst zum Beispiel, das wäre total spannend.
Wie heißt die Firma?
Die heißt WeTravel, genau. Die machen sozusagen die Payments innerhalb der Travel-Industrie im weitesten Sinne. Und da geben sich noch ein paar andere total spannende Twists draus, die ich jetzt noch nicht erzählen möchte. Aber die berichten über ausreichend Runway auf jeden Fall. Also, ich will jetzt keine Interna verraten, aber denen scheint es gut zu gehen und denen scheinen all diese anderen Probleme überhaupt nicht zu betreffen. Okay. Gerade.
Freuen aber sich nach der Corona-Krise, dass sie jetzt nicht mehr die Schwachen sind.
Genau, genau. Auch ein Tooling scheint gut zu laufen oder deren Konkurrenten. Da bin ich relativ optimistisch. Und ja, es gibt keinen Grund davon auszugehen, warum gerade da, wo auch ja in der Regel auf einer internationalen Reise spielen ja oft mindestens 2, oft 3, wenn Dollar noch dazwischen steht, Währungen spielen eine Rolle. Allein wenn du mit einer Kreditkarte im Ausland zahlst, so, je nachdem welchen Knopf du drückst, unterscheiden sich die Gebühren da erheblich. Von daher kann das, glaube ich, super spannend sein, auch im Travel-Bereich noch, ja.
Alles klar, unsere Zeit ist schon um, Philipp. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du nochmal vorbeigeschaut hast und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
War mir ein Vergnügen, vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.